Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, ich darf diese Predigt in diesem Festhochamt, in dem wir besonders an unsere liebe, selige Schwester Maria Thymia denken, mit einer persönlichen Erinnerung beginnen. Ich bin in Gleiwitz, einer alten deutschen, schlesischen Stadt im heutigen Polen geboren, wo ich auch die ersten 8 Jahre meines Lebens verbracht habe. Im Jahr 1978 siedelte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Deutschland um. Mein Vater war bereits in Polen bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Im westfälischen Soest angekommen, war es meine Großtante Elisabeth, die uns nach und nach in das Leben in Westdeutschland einführte und uns in der Anfangsphase so manche wertvolle Hilfestellung zukommen ließ, hier anzukommen, hier heimisch zu werden. Durch meine Großtante Elisabeth bin ich auch das erste Mal mit Schwester Maria Thymia bekannt gemacht worden. Denn auf dem Küchenfensterbrett meiner Großtante lag genau dieses Heftchen, das ich mir erhalten, bewahrt habe und das ich ja heute mitgebracht habe. Es ist vielen sicherlich bekannt, es ist die 9-Tage-Andacht mit der Intention einer Seligsprechung von Schwester Maria Euthymia Üffing. Meine Tante hat die Schwester sehr verehrt, auch wenn ich nicht weiß, wie sie auf die Schwester genau aufmerksam geworden war. Seitdem war Schwester Maria Euthymia in meinem Leben stets präsent, ein Begriff, auch wenn ich mich zunächst wenig um sie gekümmert habe, das muss ich leider zugeben. Erst viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte später, es war im Mai 2012, kam ich nach langer Zeit wieder einmal nach Münster. Ich war sofort im Anschluss an meine Habilitation in Tübingen zu einer Probevorlesung an der Münsteraner Theologischen Fakultät eingeladen. Mir war vollkommen klar, dass ich als junger Wissenschaftler bei einer solch renommierten Stelle überhaupt keine Chance haben würde, dass ich keine echte Gelegenheit haben würde, die Professur zu erhalten. Doch darum ging es mir auch gar nicht. Es ging mir nur darum, einen vernünftigen Auftritt zu haben, um sich ja nicht zu blamieren. Dann habe ich in meinen Gebeten die Schwester Maria Euthymia angerufen und sie gebeten, dass ich an ihrem Wirkungsort Münster zumindest einen guten Auftritt habe, um mich nicht zu blamieren und von der Berufungskommission wenigstens teilweise einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich konnte es nicht fassen, aber knapp ein halbes Jahr später habe ich vom Rektorat die Nachricht erhalten, dass ich auf dem Listenplatz 1 gelandet bin. Etwas, was ich für unmöglich gehalten habe, ist eingetreten. Ich führe es auch auf die Fürsprache der seligen Schwester Maria Thymia zurück, die bei mir war, die mich anscheinend an ihrem Wirkungsort Münster haben wollte. Und jetzt, da ich in ihrer Stadt wirken darf, wo auch unsere selige Schwester so segensreich gewirkt hat, führen mich meine Läufe um den Aasee und meine Spaziergänge einige Male pro Semester auch zum Grabe unserer lieben Schwester, wo ich mein persönliches Danke sagen kann und wo ich immer wieder gerne eine Kerze entzünde. Und so empfinde ich es als eine glückliche Fügung, dass ich heute hier in Hallwerde sein darf, um mit Ihnen dieses Festhochamt zu feiern, gerade in dem Jahr, in dem wir den 100. Geburtstag unserer lieben Schwester gefeiert haben. Doch unter die festliche Stimmung, die uns heute verbindet, stellt sich auch immer bei Menschen, die sich die wach durch das Leben gehen und die denen am katholischen Glauben liegt, die Frage, wo stehen wir als katholische Kirche in Deutschland und wie geht das weiter mit dem Glauben in unserem Land? Und vor allen Dingen, was kann uns das Lebenszeugnis von Schwester Maria Thymia für den weiteren Weg des Christentums sagen? Fangen wir deshalb zunächst mit ein paar nackten Zahlen aus der Statistik an. Allein die statistische Entwicklung belegt, dass wir weniger werden. Wir Katholiken im Erzbistum Paderborn, wo ich herkomme, wir Katholiken im Bistum Münster, wir Katholiken in Deutschland, ja sogar wir Christen in Deutschland insgesamt, wir werden weniger. Die erschreckende Überalterung unserer Gesellschaft und natürlich Kirchenaustritte, katholisch genauso wie evangelisch, verändern die kirchliche Landkarte Deutschlands. Zählte das Land der Reformation Deutschland im Geburtsjahr der Schwester Maria Thymia 1914 vor dem Ersten Weltkrieg in der Gesamtbevölkerung einen protestantischen Anteil von 60%, so sind es heute knapp 30% evangelische Christen. Der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung ist zwar leicht höher, aber er hält sich gleichsam die Waage mit der Gesamtzahl der evangelischen Christen. Und bereits heute ist in unserem Land die Gruppe der Konfessionslosen und die der Angehörigen anderer Religionen mit 35% höher als die Gruppe der Katholiken oder Protestanten für sich allein genommen. Ab dem Jahre 2025 wird die Mehrheit in unserem Lande wahrscheinlich keiner der großen Kirchen mehr angehören. So die Prognose der Statistiker auf der Basis der demografischen Entwicklung und der Austrittszahlen. Die These, dass die fortschreitende Säkularisierung und Entchristlichung unserer Gesellschaft langfristig ohne Rückwirkung auf das Gefüge der Werte unserer Gesellschaft bleiben wird, an diese These glaube ich nicht. Denn sie setzt einen tiefen Glauben an einen durch und durch guten Menschen voraus, der aus Vernunftseinsicht das Gute tut. Ich selbst glaube an einen solchen Menschen nicht. Anders als diese optimistische Sicht bezweifeln selbst säkular eingestellte, an Kirchen distanzierte Philosophen und Politiker, ob eine handlungsorientierte Verantwortungsethik ohne eine religiöse Grundlage, ohne die Grundlage des Christentums auf Dauer Bestand haben wird. Vor allem dann, wenn die Restbestände christlichen Wertebewusstseins, Werte, die in der verehrten Schwester Maria Thymia gleichsam in konzentrierter Form vorlagen, wenn Restbestände dieser Werte in der breiten Gesellschaft aufgebraucht sein werden. Wirft die Entwicklung nicht Fragen auf zur Zukunft unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens auf? Nehmen wir nur das für unsere freiheitliche Ordnung so wichtige Prinzip der Subsidiarität, das Bild, das am christlichen Menschenbild hängt. Er stärkt das Recht und den Freiraum des Individuums bzw. kleiner sozialer Initiativen bei gleichzeitiger Unterstützung und Beistand durch das größere Ganze. Das Rückenmark dieser Sicht ist die Achtung der Personalität und damit der damit verbundenen Würde der Person als Ebenbild Gottes von Mutterleib bis zur Totenbade. Wie aber sollen vom christlichen Menschenbild herkommende Prinzipien unser gesellschaftliches Leben zusammenhalten können, wenn christlicher Glaube und christliches Gedankengut sich in einer Minderheitensituation befinden? Droht zudem nicht durch die Lösung vom praktizierten Gottesglauben eine Verarmung des Lebens, wenn der Mensch wirklich auf das Unendliche angelegt ist? Verliert der Mensch, wenn er sich selbst als ein gottloser Mensch definiert, nicht seine wahre Identität als Geschöpf Gottes und gerät schnell in falsche Abhängigkeiten, in Abhängigkeiten von falschen Unendlichkeiten, wie Süchten, Ausleben seiner Triebe oder Technikbesessenheit? Liebe Schwestern und Brüder, seien wir realistisch und dann sehen wir, dass der Säkularisierungsprozess auch in unseren Pfarrgemeinden angekommen ist, selbst in unseren gut katholischen Dörfern und Familien. Gewiss gibt es immer noch Gebiete in Deutschland, wo kirchliche Strukturen einigermaßen lebendig sind. Ich denke etwa an das Bistum Regensburg, in dem ich arbeiten darf, in dem ich auch Vorlesung halten darf. Wahrscheinlich aber auch hier im Bistum Münster gibt es sicherlich Orte, wo der Messbesuch noch überdurchschnittlich hoch ist. Die Kirchenpatrozinien, die Schützenfeste mit Schützenhochamt, die Fronleichnamsprozessionen, sie erfreuen sich immer noch bemerkenswerter Teilnahme. Und bei Einweihung von bestimmten Häusern, Feuerwehr, Gerätehäusern und so weiter, ist die Segnung des Priesters nach wie vor sehr beliebt. Und doch ist bei vielen Anlässen der Übergang zwischen einer Bezeugung des Glaubens und dem Wunsch nach einer kirchlichen Dekoration, nach einer religiösen Folklore, fließend geworden. In unseren Familien erleben Eltern, die im katholischen Glauben verwurzelt sind, wie ihre durchaus im Glauben erzogenen Kinder im Jugend- und Erwachsenenalter zur Kirche und zur Glaubenspraxis auf Distanz gehen. So beim sonntäglichen Messbesuch, der dann nicht mehr die Regel ist. Auch auf dem sogenannten katholischen Land sehen sich Eltern damit konfrontiert, dass ihre beruflich gut situierten Kinder auf den Gehaltszettel blicken und sich die Frage stellen, welchen Sinn es überhaupt noch hat, in der Kirche zu bleiben. Der Säkularisierungsschub in unserer Gesellschaft scheint auch einen Werteumschwung hinsichtlich der Akzeptanz der Kirche im öffentlichen Raum zu bewirken. In gesellschaftlichen und politischen Institutionen wächst eine Distanz gegenüber religiösen Einstellungen und Glaubenshaltung. Wer als Katholik in der Öffentlichkeit oder gar in der medialen Welt, etwa bei Talkshows, Glauben, Position des Glaubens vertritt, etwa die des konsequenten Lebensschutzes, der muss auf äußerst heftigen Gegenwind gefasst sein. An die Stelle des Glaubens tritt oftmals in der Öffentlichkeit eine Art Vulgärrationalismus, zu dessen Repertoire Angriffe gegen Kirche und Vertreter der Kirche durchaus hinzugehören. Da es uns Christen gut ansteht, im Geist des Evangeliums geduldig zu ertragen, wenn uns jemand auf die Wange schlägt, tragen wir damit natürlich zur Deeskalation bei. Provokationen werden somit nicht Anlass zu einem öffentlichen Ärgernis. Bitter wäre es nur, wenn in Verwaltung und Justiz der stille Rückschluss entstünde, dass diejenigen, die sich angesichts von Provokationen ruhig verhalten, dass denjenigen ein höheres Maß an Aggressionspotenzial zumutbar ist, als jenen, die sogleich protestieren und auf die Straße gehen. Sollte dies so sein, so würde auch unser Rechtsstaat in Gefahr kommen. Liebe Schwestern und Brüder, die Ablehnung, die wir hierzulande im Kleinen erfahren, macht uns sensibler für das Leiden der Christen auf der gesamten Welt. Das Christentum ist, in den Medien hören wir es nur selten, die am meisten verfolgte Religion der Welt. Nachdem von der ökumenischen Organisation Open Doors vorgelegten Weltverfolgungsindex für Christen nimmt Nordkorea auf der Skala die oberste Position ein. Dort werden Christen am meisten und am heftigsten verfolgt. Es erschüttert uns aber auch, wenn wir die Nachrichten aus islamischen Ländern hören, wie dort Christen und andere tolerante religiöse Minderheiten verfolgt werden. Wir wissen uns in diesen Wochen besonders solidarisch mit den Christen und mit anderen religiösen Minderheiten in Syrien und im Irak, die angesichts des voranschreitenden Islamischen Staates sich bedrängt fühlen, einer ungewissen Zukunft entgegengehen oder sogar flüchten müssen, wenn sie denn nicht ermordet werden. Voll Sorge blicken wir auf das Leid der Menschen dort. Wir müssen befürchten, dass vor allem unsere christlichen Schwestern und Brüder in diesem Konflikt aufgerieben werden. Liebe Gemeinde, zu jedem romantischen Weihnachtsfest, das wir alljährlich begehen, gehört auch das Fest der unschuldigen Kinder. Jener Kinder, die König Herodes in der Gegend von Bethlehem hat umbringen lassen. Der König hoffte, mit dieser Maßnahme vor allem den Jesusknaben zu treffen. Das Kind in der Krippe hatten die Sterndeuter aus dem Osten als neugeborenen König der Juden erkannt. Der kleine Messias setzte den großen Herodes in Furcht und Schrecken. Der Evangelist Matthäus will uns mit der Überlieferung des Kindermordes von Bethlehem aufzeigen, dass der Weg des Messias Jesus Christus von seiner Geburt an ein Weg der Krise war, ist und bleiben wird. Bis auf den heutigen Tag gilt das für viele Länder und viele Systeme. Wo sich der Glaube an Jesus Christus, den wahren König, ausbreitet, da verfallen Mächtige in Angst und Schrecken. Sie benachteiligen oder verfolgen die Christen. Der Weg, Jünger und Jüngerin des Herrn zu sein, führt also immer wieder in die Krise hinein, in die Scheidung der Geister, in die Entscheidung. Krise und Entscheidung spielen auch im Leben Jesu eine wichtige Rolle. Davon war auch der Jüngerkreis Jesu nicht ausgenommen. Insofern verwundert uns die derzeitige Krise, die wir in Europa durchlaufen, keineswegs. Denn die Evangelien berichten ja nicht nur davon, dass Menschen scharenweise Jesus hinterhergefolgt sind, nachgefolgt sind, sondern dass sie ihn auch verlassen haben. Der Evangelist Johannes bringt es mit den Worten zum Ausdruck: Und viele Jünger zogen sich zurück und sie wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und wie reagiert Jesus? Er treibt die Krise auf die Spitze und macht sie zur Chance für einen Neuanfang. Denen, die geblieben sind, stellt er die Frage: Wollt auch ihr gehen? Er macht klar, dass er keine Mitläufer will, dass er keine Koalition mit dem Mainstream der öffentlichen Meinung anstrebt. Überzeugte Jüngerinnen und Jünger möchte er, Menschen, die sich für ihn frei entschieden haben. Dann hat sein Werk, das Evangelium, dann hat auch die Kirche eine Zukunft. Petrus legt das Bekenntnis ab, stellvertretend für alle Jünger: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Aus der Krise ist der Neuaufbruch einer kleinen Schar geworden, Aufbruch zum Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, gerade im Blick auf diese Krise in der Jüngerschule Jesu bin ich keinesfalls pessimistisch, auch wenn diese Worte vielleicht so klingen mögen. Es ist nicht meine Absicht, heute der Resignation das Wort zu reden, wenngleich natürlich manche gesellschaftliche Entwicklungen schmerzen. Vielleicht haben Sie sich während der Predigt gefragt, hat denn der Pastor und Professor nichts Ermutigenderes zu sagen? Doch, das habe ich, auf jeden Fall. Ich bin fest überzeugt, der Weg des Glaubens an Christus und der Weg der Kirche hat Zukunft. Der christliche Glaube misst nämlich dem Einzelnen und der Einzelnen eine zentrale Stellung zu. Einige wenige Glaubende können sehr vieles verändern. Denn Ideologien versuchen, die Massen zu bewegen. Jesus Christus und seine Botschaft richtet sich an den Einzelnen. Gott kommuniziert nicht mit der Masse, sein Partner ist das Du. Er hat den Einzelnen im Blick. Wie er vor vielen Jahrzehnten hier in Hallwede Emma Üfing ausgewählt hat, sie ins Kloster berufen hat, durch ihren Dienst in der Krankenbaracke in Dienstlaken und in der Waschküche in Münster ein Exempel der Menschenfreundlichkeit Gottes statuiert hat, so spricht er auch uns an, hier und heute. In der Taufe sagt Gott dem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen, sein Heil zu. In der Firmung wird jedem Einzelnen die Hand aufgelegt und er wird auf der Stirn mit Christ, mit Chrisam gesalbt. Er empfängt als Einzelner den Heiligen Geist. Die größte Chance für Gott in der Welt ist der Einzelne, der sich ihm schenkt. Maria Euthymia schenkte sich ihm, indem sie ihren Mitmenschen diente. Die große Mystikerin des Alltags, Simone Weil, formulierte diese Haltung so: Es ist nicht meine Angelegenheit, an mich zu denken. Meine Angelegenheit ist es, an Gott zu denken, und es ist Sache Gottes, an mich zu denken. Schwester Maria Euthymia hinterließ uns in ihrem geistlichen Testament den Satz: Ich diente und mein Lohn war Frieden. Unsere selige Schwester Maria Euthymia, sie hat nicht an sich gedacht, sondern an Gott und den Mitmenschen. Und Gott hat an sie gedacht, indem er ihr zeitlebens tiefen Frieden schenkte und sie nun zu den Seligen der Kirche zählt. Die neue Evangelisierung, von der wir in diesen Tagen so viel reden, diese braucht den Einzelnen, der sich wieder ganz und gar bewusst für Jesus und für die Jüngerschaft Jesu entscheidet. Die neue Evangelisierung lebt vom Aufbruch des Einzelnen, von einem Aufbruch in eine Beziehung mit Jesus Christus. Wer aus der geistigen Intimität mit Christus lebt, der wird befähigt zu einer wirklich glaubenserweckenden Pädagogik, die den gesamten Menschen anspricht. Er wird befähigt, anderen aufzuzeigen, dass Christus auch heute die Antwort ist auf die zentralen Fragen der Menschheit. Und das verändert den Glauben und die Gesellschaft. Unsere verehrte Schwester Maria Euthymia, sie kann uns ein Vorbild dieser gelebten Christusbeziehung sein. Schwester Maria Euthymia, bitte du für uns. Amen.